75% gaben an, Kleidung lieber länger tragen zu wollen als neue zu kaufen. 60% wollen energiesparende Elektrogeräte erwerben. Weitere 45% wollen defekte Geräte statt einer Neuanschaffung und diese lieber reparieren lassen.
Die Gegner von der letzten Generation, vor allen Dingen auch die politischen Gegner, CDU und so weiter und so fort, die haben das natürlich gleich wieder genommen. Ja, also wegen denen ist die Frau halt gestorben, was überhaupt gar nicht stimmt. Hallo, liebe Menschen, ich begrüße euch mit einem fröhlichen Travail, Justice, Solidarité. Und das ist nämlich der Wahlspruch von Guinea und deswegen melden wir uns heute aus Conakry, was die Hauptstadt ist, wie ihr wisst. Und ich bin nicht alleine zu Besuch bei Mamadi Doumbouya, was es nämlich das Staatsoberhaupt ist, sondern der Noah ist mit mir hier. Hallo.
Ja, was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck My Brain von mit Doumbouya, mit Mr. Doumbouya. We like him.
Genau, nur leider ist er etwas schüchtern und er möchte jetzt nichts sagen, aber wir sollen euch alle grüßen.
So ist es nämlich. Ja, genau, herzlich willkommen zu
einer Achso, wir sind ja übrigens dann logischerweise der berühmteste und beliebteste Podcast in Guinea
diese Woche. Das macht irgendwie Sinn. Naja, aber herzlich willkommen auf jeden Fall zum dritten Mal.
herzlich willkommen.
Neuen Folge Fucked My Brain. Es ist der Ende des Monats.
Das Ende des Monats.
Und genau, ich sitze hier mit Tobi und wir dachten uns, wir machen mal einen Monatsrückblick.
Das haben wir ja noch nie gemacht.
Nee, das haben wir wirklich
noch
nie gemacht.
Ja, der November ist schon wieder vorbei und es ist ja nicht nur der Monatsrückblick, sondern auch die letzte Folge vor der Winterpause.
Genau, so sieht es nämlich aus. Wir haben es ja schon letzte Woche angeteasert. Euch erwartet ein kleiner Adventskalender.
Aber dazu am Ende der Sendung mehr.
Genau, richtig. Wir haben heute ein buntes Potpourri an verschiedensten Themen aus dem November aufgegriffen.
Ein buntes Püree,
genau. Ein Wurzelgemüse, könnte man sagen. Ein Wurzelgemüseauflauf. Und den wollen wir euch heute präsentieren. Ihr kennt das Konzept ja schon. Im ersten Teil kriegt ihr ein paar kleinere Themen um die Ohren geschmissen und im zweiten Teil werden wir uns dann mit zwei größeren Themen auseinandersetzen. Am Ende kriegt ihr noch ein paar Good News und dann schicken wir euch auch in den wohlverdienten Dezember.
So ist das nämlich und ich würde sagen, da fange ich einfach mal an, ne?
Mach das doch mal. Was hat uns denn im November, was ist uns über den Weg gelaufen?
Was ist uns über den Weg gelaufen? Zunächst mal, wie soll ich sagen, ein guter alter Bekannter und Freund unserer Sendung, so möchte ich mal das bezeichnen, nämlich das gute alte Trumpeteer ist wieder da, back in town sozusagen. Und da gibt es zwei Sachen zu berichten, also eigentlich gibt es ja tausend Sachen über den zu berichten. Da gibt es zwei Sachen zu berichten. Erstmal die gute Dame Elizabeth Jean Carroll verklagt Donald Trump, der soll sie angeblich Mitte der 90er Jahre in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt haben.
Oh, das sind ja auch nette Vorwürfe, ne?
Trump bestreitet das natürlich und das Gerichtsverfahren zieht sich jetzt erstmal nochmal hin, weil die Gerichte jetzt gerade prüfen, ob gewährleistet ist, wenn jetzt ein Verfahren stattfindet, dass Dinge, die Trump während seiner Präsidentschaft gesagt hat, ihm in dieser Verhandlung nicht zum Nachteil gereichen. So, hier kann jeden an die Pussy fassen und was er da so alles von sich gegeben hat, so. Dass da vom Gericht auch gewährleistet ist, dass das in dieser Verhandlung keine Rolle spielt, weil diese beiden Fälle ja zeitlich und räumlich völlig voneinander getrennt sind und so. Und
es lässt sich auf jeden Fall eine leichte Struktur erkennen.
Das sowieso.
Von seine Beziehung zu Frauen angeht.
Ja, das können die für immer wegsperren, ist mir, wäre mir recht. Und natürlich.
Vielleicht passiert ja der natürliche Weg auch und wir sind alle dann ein bisschen befreiter.
Des Weiteren hat Trump natürlich in diesem Monat zu unserer aller Freude, glaube ich, seine erneute Kandidatur für die Präsidentschaft verkündet.
Wer hätte es gedacht?
Diesmal hat er allerdings ja auch in der eigenen Partei einen Gegner, der gegen ihn antritt, auf jeden Fall mehrere, aber einen, dem sogar bessere Chancen als Trump eingeräumt werden, nämlich Ron DeSantis, der auch gerne als Trump mit Hirn bezeichnet wird und da bin ich mir ehrlicherweise dann gar nicht so sicher, was von beiden gefährlicher ist, ein Trump ohne Hirn oder ein Trump mit Hirn.
Ich glaube,
Trump mit Hirn kann sehr gefährlich sein.
Es ist ja auch nur eine Metapher, eine Analogie in dem Fall. Aber nichtsdestotrotz wäre es eigentlich sehr von Vorteil, wenn die Demokraten einfach nochmal gewinnen würden, ne?
Ja. So. In der Hoffnung aber, dass sie sich am Ende des Tages dazu entscheiden, nicht Joe Biden nochmal aufzustellen, weil ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, der müsste ja bei der nächsten Präsidentschaftswahl 86 Jahre alt sein oder irgendwie sowas.
Ja, er ist schon Oldie, ne? Also der ist schon fit, aber er ist ein Oldie. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, da würde sich dann, vielleicht auch nicht, vielleicht würde er nicht sterben während der zweiten Kandidatur. Aber dann würde es ja Nancy Pelosi werden, ne? So, die ist ja Stelly quasi. Naja.
Ja, das hat ja mit der Kandidatur erstmal
nichts. Nee, hat es auch nicht, aber ich sag mal so, wenn er das zweite Mal Präsident wird, dann kriegt er auf, also, und er dann halt stirbt, dann ist Nancy Pelosi, glaube ich, die amtierende Präsidentin der Vereinigten Staaten.
Das glaube ich in der Tat nicht, weil sie ja jetzt noch nicht mal Stellvertreterin ist.
Ist sie nicht?
Nein.
Ich dachte, sie ist Stellvertreterin.
Nein, sie war die Vorsitzende vom Repräsentantenhaus oder vom Senat oder so, Senatsvorsitzende. Aha, okay. Die Stellvertreterin ist, wie heißt sie denn? Das ist diese,
Kamala Harris. Kamala so heißt Harris. Sie. Sorry, genau so. Ja, Nancy Pelosi. Ja, stimmt. Ja, ich verwechsel die beiden.
Genau,
namentlich.
Aber das nur kurz zu Trump. Was hast du als erste Meldung mitgebracht?
Ich möchte heute über Deutschland primär reden. Also ich gucke gar nicht so international.
Deutschland primär. Das klingt wie irgendein so Talkshow-Format oder so im
hart,
im
aber
Privatfernsehen.
Fair.
Also das ist kein öffentlich-rechtlicher Titel. Deutschland primär heute auf Bild TV.
Wow, Tobi, auf BTV.
Ja, aber da würde das hinpassen, obwohl primär kennen die nicht das Wort.
Wenn dann Welt, wenn dann Welt oder so.
Ja, genau.
Das ist ja noch in Ordnung, aber du schmeißt mich gerade mit der Bild in einen Topf, ich bitte dich. Also Entschuldigung.
Also okay, zurück zu Deutschland primär.
Dreist. Also genau, ich möchte jetzt tatsächlich kurz über die Gaspreisbremse mit euch sprechen. Die Gaspreisbremse soll ja am 1. März gelten. Die Entlastungen sollen aber im gleichen Umfang schon im Januar und Februar für uns greifen. So steht es zumindest in einem Gesetzesentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums. Und das gleiche Vorgehen ist demnach auch für die Strompreisbremse geplant. Ja, die Gaspreisbremse sieht es vor, dass Haushalte und kleine bzw. mittlere Unternehmen für 80% ihres bisherigen Verbrauches einen festen Gasbruttopreis von etwa 12 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Eigentlich eher ganz genau 12 Cent pro Kilowattstunde. Für die restlichen 20% soll dann weiterhin der Vertragspreis gelten. So funktioniert zumindest die Gaspreisbremse. Bei der Fernwärme soll der Festpreis ungefähr bei 9,5 Cent pro Kilowattstunde liegen, aber das sind Nebensächlichkeiten. Dieser Gesetzesentwurf sollte bereits am vergangenen Freitag im Kabinett beschlossen werden. Nun geschieht das voraussichtlich erst am Mittwoch und anschließend berät der Bundestag über das Erdgas-Energiepreisbremsengesetz. Gott, warum können wir Deutschen eigentlich keine tollen Wörter, tolle Bezeichnungen für Gesetze finden? Das Erdgas-Energiepreisbremsengesetz. Ja, fick dich doch. Was ist das
denn? Ja, das ist doch ein gutes Wort für hier Galgenrätsel und so.
Ja, grausam. So, dieser der Plan ist auf jeden Fall das Gesetz bis spätestens.
Wie willst du denn das Gesetz sonst nennen? Horst? Damit es kürzer ist oder?
Energiespargesetz.
Da trifft das ja überhaupt gar nicht den Inhalt des Gesetzes, der Titel.
Preisbremsengesetz.
Für was?
Ja, das ist dann so zu unkonkret. Wir sind Korinthenkacker in Deutschland.
Ja, sind wir,
ne? Müssen wir dann auch einfach so.
Deutschland primär.
Ja, in Deutschland primär ist auch der Plan, dass das Gesetz bis spätestens Ende des Jahres beschlossen wird, damit die Energieversorgung und die Preisbremse umgesetzt werden kann. Für den Dezember haben Bundesrat und Bundestag bereits eine Einmalzahlung beschlossen. Da können sich dann kleinst- und mittlere Unternehmen und Haushalte drauf freuen. So sieht das aus. Tobi, was geht bei dir?
Ja, jetzt gehen wir weiter zu Mütterchen Russland. Und es geht gar nicht um den Ukraine-Krieg oder sowas, sondern es geht darum, dass ich euch zwei Leute kurz vorstellen möchte, ja. Sage ich jetzt mal so.
Let me introduce you.
Natürlich auch aus einem ganz bestimmten Grund, denn auch in Russland gibt es Whistleblower in verschiedenen Organisationen und so weiter und so fort, auch im russischen Geheimdienst anscheinend. Und Whistleblower haben gesagt, dass es sein könnte, dass ein Bürgerkrieg droht in Russland, weil es zwei Leute gibt, die sich gegen Putin stellen wollen.
Oh. Ganze zwei.
Und diese Leute, ja, und diese beiden Leute, die möchte ich euch etwas näher vorstellen. Der eine heißt Ramzan Kadyrov und der andere heißt Jewgeni Prigoschin. So, Ramzan Kadyrov ist Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien und Generaloberst der russischen Streitkräfte.
Oh.
Ist bekannt für seine diktatorische Amtsführung in Tschetschenien, für schwere Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel gegen Homosexuelle, für Korruption und Personenkult. Also so ein richtiger brutalo Ultra. Der auch zum Beispiel jetzt seine drei minderjährigen Söhne an die Front in die Ukraine geschickt hat, dass die da ordentlich kämpfen sollen und so.
Ach du Scheiße, okay.
Genau, sind völlig durchgedrehter. Und Jewgeni Prigoschin steht dem im Nichts nach. Der wird auch Putins Koch genannt, weil er ist Unternehmer im Gastrobereich. Dem gehört die Firma Concord, heißt die. Und das einzige private Restaurant im Gebäude des Parlaments. Darüber hinaus ist er Gründer und Finanzierer der Sicherheits- und Militärunternehmens Gruppe Wagner. Gruppe Wagner ist so ein bisschen die SS von Putin, kann man sagen.
Okay.
Die war und ist im Einsatz in Armenien, in Belarus, in der Ukraine, in Syrien, im Sudan, in der Zentralafrikanischen Republik, in Libyen, in Mali, in Mosambik, in Venezuela, begeht dort systematisch Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen, Folter, Hinrichtungen, so das volle Programm. Krass, und diese beiden scheinen sich jetzt zusammenzutun, um gegen Putin vorzugehen, sagt ein Whistleblower. Ob das jetzt nun wirklich stimmt, ich habe im Internet ein bisschen recherchiert und da gibt es so sogenannte Geheimdienstexperten auch hier in Europa, die die Quelle als zuverlässig bezeichnen und so, aber nichts Genaues weiß man nicht. Aber nur für den Fall, dass da etwas ist und alle Leute sich freuen, ah, endlich ist Putin weg. Es könnte es sein, dass diese beiden dann nachfolgen. Ob das jetzt nun besser ist, sei mal dahingestellt.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das können wir wohl so unterschreiben. Also die beiden hören sich auf jeden Fall nicht ganz geistig gesund an.
Geistig gesund, wenn ich dich verbessern darf. Wir sind hier nicht in der Kirche. Ja, was hast du als nächstes mitgebracht?
Ja, die Inflation ist ja, oder Inflation ist ja jedem ein Begriff.
Deutschland inflationär.
Ja, Deutschland Premier, die Inflation. Ja, wegen der hohen Inflation geben 63% der VerbraucherInnen in Deutschland laut einer Umfrage im Auftrag der Verbraucherzentrale Bundesverband weniger Geld aus. Das ist ein Problem. Weitere 20% rechnen demnach damit, dass sie künftig ihre Ausgaben einschränken müssen. Und wir müssen uns ja auch mal vorstellen, wie kommt so eine Inflation zustande? Die Preise sind zu hoch, die Löhne sind zu niedrig, es ist zu wenig Wirtschaftskreislauf gegeben und dementsprechend wird alles noch teurer. Und irgendwann explodiert das und ja, schlägt uns so ein bisschen um die Ohren, wenn wir das jetzt mal verkürzt so darstellen. Du machst schon so eine Grimasse.
Ja, ich bin verunsichert.
Warum?
Weil bisher habe ich immer gedacht, dass eine Inflation dann passiert, wenn zu viel Geld da ist. Dann ist das Geld ja nichts mehr wert und ich kann halt mit dem Geld, was ich habe, also dann werden quasi die Preise deswegen so teuer, weil so viel Geld da ist, dass sich theoretisch jeder alles leisten kann und zu wenig Waren quasi da sind. Oder?
Nein.
Also da seht ihr mal, dass ich mich mit Wirtschaft sehr wenig auskenne.
Das ist ja jetzt gerade auch nicht der Fall. Also das, was ich mitbekomme, ist ja, die Inflation entsteht ja dadurch, dass die Löhne einfach viel zu niedrig sind und die Preise viel zu hoch.
Ja, stimmt.
Dadurch kann nicht mehr konsumiert werden und dadurch werden weniger Konsumenten oder Verbraucherinnen, die gegeben sind, um die Waren, Dienstleistungen, Güter, whatever zu kaufen. Und dementsprechend müssen die Preise immer höher angesetzt werden, damit ja auch die ganzen Neben- und Fixkosten gedeckt werden können.
Ja, aber das ist ja so ein generelles Problem, was wir schon seit Jahren in Deutschland haben. Wir denken immer, oh ja, hier Exportweltmeister, Umsatz und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass wir uns so Niedriglohnsektor geschaffen haben, gibt es ja ganz viele Leute, die sich die Produkte, die sie teilweise selber herstellen, selbst überhaupt gar nicht mehr leisten können.
Ja, wir verarmen unsere Gesellschaft schlussendlich. Und das sorgt dafür, dass unsere Wirtschaft gerade ein bisschen hops geht.
Also Das ist ja immer das, was Unternehmen, die denken ja immer, geil, wenn ich die Löhne drücke, dann mache ich ja mehr Profit.
Das ist dämlich.
So, aber wenn ich die Löhne drücke, dann sind keine Leute mehr da, die meine Produkte kaufen können, weil sie sich das nicht mehr leisten können.
Genau so ist es nämlich. Am Ende des Tages ist es nämlich sinnvoll, dass die Löhne höher angesetzt werden, damit wir mehr konsumieren können, weil die Menschen arbeiten ja auch in den Unternehmen und könnten dann auch Produkte derer Unternehmen konsumieren.
Jetzt darf man natürlich, jetzt muss man natürlich auch wieder sagen, dass eigentlich genau genommen, wenn wir uns die Welt so angucken, dürfen wir aber nicht mehr konsumieren, weil wegen Umwelt und so.
Ja. Das ist auch wahr, aber darauf ist der Kapitalismus nicht ausgelegt, überhaupt gar nicht.
Das
ne? Also Stichwort grünes Wachstum. Aber ist ja auch egal, es gibt diese Umfrage von der Verbraucherzentrale Bundesverband, 63% wollen sparen, 20% wollen sich in ihren Ausgaben einschränken und der Umfrage zufolge kaufen die meisten günstigere Lebensmittel, das sind ungefähr 61% der Befragten.
Was auch nicht gut ist für die Umwelt.
Überhaupt nicht, weniger Kleidung und konsumieren auch insgesamt weniger, das sind so ungefähr 56% der Befragten. Gut ein Drittel der Befragten gab an, seltener mit dem Auto zu fahren. Ebenso was viele verzichten derzeit auf Flugreisen oder was reduzieren diese zumindest. Das ist eine gute Sache, auf jeden Fall. Für die Umwelt, definitiv. Für die Wirtschaft eher nicht so. Gleichzeitig kommt die Befragung aber auch zum Ergebnis, dass die meisten VerbraucherInnen bereit sind, zum Schutz des Klimas ihr eigenes Konsumverhalten zu ändern, was sehr positiv ausfällt. 75% gaben an, Kleidung lieber länger tragen zu wollen, als neue zu kaufen. 60% wollen energiesparende Elektrogeräte erwerben. Weitere 45% wollen defekte Geräte statt einer Neuanschaffung und diese lieber reparieren lassen. Ja, von den Herstellern wünschen sich viele Menschen daher verbindliche Angaben zur Lebensdauer von Geräten. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, da würde ich auch nicht Nein sagen, ne? Aktuell ist es ja so, dass so ein Gerät so nach circa 2 Jahren einfach Schrott geht, ne?
Ja, kommt drauf an, was für eins das ist, aber da kommen mir wieder unsere letzten beiden Wochen in Sinn, weil wenn ich als Unternehmen Angaben mache, verlässliche Angaben über die Haltbarkeit meiner Produkte, könnte das natürlich in der Gemeinwohlbilanz auch positiv bewertet werden.
Definitiv, das wäre eine gute Sache, aber dafür müssten wir erstmal so ein System integrieren.
Also wer die letzten beiden Wochen nicht gehört hat, hört euch auf jeden Fall die Folgen zum Thema Gemeinwohlökonomie nochmal an. Da würde es viele von diesen Problemen, über die Noah jetzt gerade eben gesprochen hat, gar nicht geben.
Genau so ist es nämlich. Ja, Tobi, was hast du denn noch am Start?
Ja, ich möchte mal so eine kleine Chronologie des Novembers aufmachen, was nämlich Twitter angeht. Da ist im November ja sehr viel passiert. Habt ihr vielleicht auch alle mitbekommen oder viele von euch, dass, und das war ja also Ausgangspunkt dieser Chronologie, dass Elon Musk jetzt dann doch Twitter gekauft hat. Wir haben ja vor Monaten und Monaten schon mal darüber geredet und dann gab es ein Hin und Her und dann wollte er doch nicht und dann sollte er gerichtlich gezwungen werden, das doch zu tun, bla bla bla. Auf jeden Fall hat er jetzt Twitter gekauft. Und was ist passiert seitdem? Also erstmal haben viele Unternehmen gesagt, ja, alles klar, mit Twitter wollen wir jetzt nichts mehr zu tun haben und machen keine Werbung mehr. Da ist dann Elon Musk das erste Mal ein bisschen ausgetillt und hat die Unternehmen oder seine Werbekunden davor gewarnt, keine Anzeigen mehr bei ihm zu schalten. Dann würde er sie bloßstellen und keine Ahnung was, wie er sich das vorstellt. Dann hat er in einem zweiten Schritt massenhaft Mitarbeiter entlassen, um kurze Zeit später drum zu werben, dass sie doch wieder für ihn arbeiten sollen. Dann hat er als nächstes die blauen Haken, die es bei Twitter gibt, die ja Prominente so als richtige Accounts verifizieren, hat er gesagt, da geht es jetzt nicht mehr um Identitätsprüfung, sondern jeder kann einfach für $9 im Monat sich so einen blauen Haken kaufen, was dazu geführt hat, dass ganz viele das gemacht haben und Fake-Accounts aus dem Boden geschossen sind, noch und nöcher von irgendwelchen Prominenten, die dann irgendeine Scheiße behauptet haben, Fake-Accounts auch von ihm, wo er natürlich sofort gesagt hat, alle, die einen Fake-Account von mir machen, werden gesperrt, obwohl er ja vorher gesagt hat, sperren gibt's nicht mehr, hier ist Meinungsfreiheit und so, passt natürlich auch nicht zusammen, also ja, Meinungsfreiheit nur, wenn es nicht gegen ihn
total
ist oder so.
Total inkohärent, dieser Mensch.
Ganz genau. Dann hat er viel längere Arbeitszeiten für Twitter-Mitarbeiter angekündigt und hat denen quasi eine E-Mail geschickt und hat gesagt, pass mal auf, ihr müsst jetzt viel länger arbeiten und wenn ihr damit einverstanden seid, könnt ihr hier auf Ja klicken und wer nicht klickt, wird entlassen. So, was dann wieder dazu geführt hat, dass ganz viele Mitarbeiter gesagt haben, da klicke ich nicht drauf. Und ein paar Tage später, als eine Frist abgeschlossen war, musste das Twitter-Büro geschlossen bleiben. Keiner durfte mehr rein, weil nicht mehr klar war, wer gehört jetzt eigentlich noch zum Unternehmen und wer nicht. Und unter anderem ist auch zum Beispiel der Typ entlassen worden, der zuständig ist für die Karten- und Zugangsberechtigungen und so. Und da hat Twitter, hat Elon Musk ihn dann doch gebeten, kannst du nicht doch wieder zurückkommen und hier irgendwie Ordnung reinbringen? Hier kommt keiner mehr ins Büro und totales Chaos. Und ja, das Letzte ist eben halt, dass er fast alle gesperrten Twitter-Accounts wieder entsperrt hat. Also Donald Trump ist auch wieder auf Twitter, obwohl der nicht mehr aktiv ist. Kanye West und all diese komischen keine Ahnung, Leute, mir fällt da kein passender Begriff für diesen ganzen Idioten ein.
Gesocks.
So, Gesocks, das ist gut, genau. Dieses ganze Gesocks wird von dem Obergesocks wieder entsperrt. Also war mächtig was los auf Twitter. Ordentlich. Viele ja. User haben sich da auch mittlerweile schon abgemeldet, sind rübergewandert zum Mastodon. Ich bin da auch seit langem, ist vom Look and Feel nicht ganz so cool wie Twitter, aber hat dieselbe Funktionalität letzten Endes und von dem, wie es funktioniert, das ist ja jetzt so ein bisschen Nerd-Talk, Mastodon findet ja im Fediverse statt.
Nerdy by Nature.
Genau, findet ja im Fediverse statt und das ist eben halt ganz gut, weil alles, was da im Fediverse stattfindet, kann halt niemandem gehören, weil es dezentral ist. Jeder von uns kann einen Mastodon-Server eröffnen und hat da seine eigene Präsenz dann und die unterschiedlichen Präsenzen können aber auch miteinander kommunizieren und so. Also es ist ein großes dezentrales Netzwerk, so dass es niemals einem irgendwie gehören kann.
Diese Werbung wurde finanziert von Mastodon. Super. Ja, dann möchte ich mit euch schlussendlich noch einmal über Deutschland als Bildungsdefizitland sprechen. Tobi? Hm? Deutschland, primär.
Nee, es muss ja immer mit deiner Meldung zusammenhängen. Deutschland bildet.
Deutschland bildet. Ja, weltweit hinken viele Jugendliche laut einer... Oh,
wir müssen jemand zum Orthopäden.
Ihr braucht Einlagen, Freunde. Ja, weltweit hinken viele Jugendliche.
Ich stelle mir gerade vor, wie das aussieht. Auf der ganzen Welt hinken die Jugendlichen nur neue Protestformen.
Na, laut einer IFU-Studie hängen weltweit viele Jugendlichen zufolge in den schulischen Anforderungen deutlich hinterher und haben Bildungslücken. Ja, 2/3 der jungen Menschen erreichen demnach keine grundlegenden Fähigkeiten, die in der Schule vermittelt werden sollen. In Deutschland beträgt der Anteil nach der Studie ungefähr 23,8% und liegt im Durchschnitt der Europäischen Union und Nordamerikas. Spitzenreiter in Europa ist Estland mit ungefähr 10,5%. Auf Platz 1 der Studie ist China. Allerdings bezieht sich laut den IFO-Forschenden die Zahlen nur auf die reichen Küstenprovinzen. Also in den ärmeren Provinzen ist der Teil der Jugendlichen ohne grundlegende Fähigkeiten, heute ist echt Wortkotze, wesentlich höher. Ja, die Spanne der Jugendlichen, die Bildungslücken aufweisen, reicht laut Studie von 24% in Nordamerika und der Europäischen Union bis 89% in Südasien und 94% in Afrika südlich der Sahara. Und in 101 Ländern beträgt der Anteil über 50% und in 36 Ländern sogar über 90%. So. Was heißt das jetzt für Deutschland? Schlussendlich bedeutet das am Ende des Tages, wir liegen ungefähr auf, ich glaube, Platz 20, 25 von diesen 101 Ländern und wir titulieren uns hier immer als, wir sind das Bildungsland Number One und unsere Ressource ist ja die Bildung.
Gute
und
alte
unsere
Zeiten.
Ingenieure. Ja, das ist halt keine Zukunftsmusik mehr und dementsprechend müssen wir einfach mal ein bisschen aufs Gaspedal treten, um unsere Bildung zu revolutionieren. Also ich schaue in die Schulen, überwiegende Schulen haben gar nicht die Möglichkeit, eine digitale Infrastruktur zu nutzen. Das ist Punkt 1. Wir haben Schulgebäude, die marode sind. Wir haben Lehrermangel bis zum Get-No. 40.000 ja. bis 50.000 Lehrende fehlen ja, in Deutschland.
In manchen Studien hört man sogar bis 60.000. Also so zwischen 40.000 und 60.000 bewegen sich die ganzen Zahlen.
So, Menge. Und also in der Regel fehlen ja so Grundlagenfächer wie Mathe, Deutsch, Physik, Chemie.
Es ist doch auch unter den Bedingungen, wie du sie auch gerade schilderst, ist es ja auch mega unattraktiv, Lehrer zu werden.
Voll. So, also das, was halt auch einige Untersuchungen zeigen, ist ja, die Lehrenden oder die Studierenden machen ihr Lehramtsstudium und dann gehen sie in die Praxis und dann hören sie direkt wieder auf oder haben einen Burnout oder so, weil einfach der Clash so groß ist. und die Vorstellung und dann die Realität so hart auseinanderklaffen.
Ja, bestes Beispiel ist ja zum Beispiel mein Bruder. So, der hat auch auf Lehramt studiert und der hat dann auch an der Schule gearbeitet und hat als frischer, engagierter Lehrer tolle Ideen gehabt, seinen Unterricht zu gestalten. So. Und die anderen älteren, frustrierten Lehrer, die waren immer so, ja, nö, sowas haben wir noch nie gemacht, nee, sowas machen wir nicht und so. Und versuch mal hier nicht irgendwas zu verändern oder so, das findet hier nicht statt.
Ja, was ist das für ein Bildungssystem, ne? Das ist ganz, ganz schade.
Ja, also da will ich den Leuten gar keinen Vorwurf machen. Die sind wahrscheinlich auch alle höchst frustriert einfach, weil wir
aufgrund
des Systems.
Burnout lässt grüßen, würde ich mal sagen. Nee, aber da müssen wir in jedem Fall etwas tun und aus diesen Ergebnissen einfach mal interpretieren, dass wir nicht mehr Bildungsland Number One sind. Und wenn wir das halten wollen, und das wollen wir ja scheinbar, damit wird ja rumgeschmissen, als gibt es keinen Morgen mehr, dass das die Werbebotschaft von Deutschland ist, dass wir uns das über unsere Haustür kleben. Ja,
dann muss mal Geld ausgegeben werden
dafür, genau.
Und zwar nicht zu knapp. Also ganz wenn genau. Ich mal eben 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgeben kann, dann muss ich doch wohl auch 100 Milliarden fürs Bildungssystem mal locker machen können.
Das geht nicht. Nee, Schuldenbremse, Tobi.
Ja, dann sage ich hier mal kurz für die Bundesregierung, die ja unseren Podcast auch hört, sei eben mal kurz die Folge über die MMT empfohlen, die wir mal gemacht haben über die Modern Monetary Theory. Also da bitte mal reinhören unter dem Motto Fuck My Brain Bildet. Also und es wird dann ja immer über Kosten geredet, wo ich immer denke, vielleicht sollte man den Politikern mal den Unterschied erklären zwischen Kosten und Investitionen.
Mhm. Das wäre auf jeden Fall schlau, weil diese Investition würde sich langfristig auszahlen und wir hätten gebildete Menschen in Deutschland, die toll zur Schule gehen, sich psychosozial besser entwickeln.
Gebildete Menschen, das ist aber ganz schlecht für die AfD. Aber bei dem Thema sind wir ja noch nicht.
Das glaube ich. Im Übrigen, was besser ist als die AfD, ist unsere Late Machado Playlist.
Da sind wir aber ja noch lange
nicht. Da sind wir noch gar nicht.
Ich habe ja noch zwei Meldungen.
Du hast noch zwei Meldungen. Ja, dann hau raus, Tobi.
Ja, die erste Meldung, wie soll ich sagen, ist eigentlich auch wieder ein Trauerspiel der Politik, möchte ich sagen,
warum?
In Deutschland. Ich gebe dir einfach nur mal ein Stichwort, dann weißt du sofort, warum ich das sage. Bürgergeld.
Oh, ja.
Siehst du? Also kurze Zusammenfassung der Ereignisse.
Du meinst
das Bürgergeld,
Hartz 5.0?
Das Bürgergeld sollte eingeführt werden. Die Ampelkoalition, allen voran Grüne und SPD, wollten damit die Ära Hartz IV überwinden und hinter sich lassen. Hm. Wie ich finde, ist so der erste Entwurf, den die Ampelkoalition dann auch so vorgelegt hat, fand ich auch gut. Sicherlich noch nicht weitgehend genug, aber auf jeden Fall deutlich in die richtige Richtung und deutlich auch was anderes als Hartz IV. Natürlich hat dann im Bundestag die CDU gesagt, Moment. Armen Menschen helfen? Nein, das können wir nicht machen.
Das geht nicht.
Wurde also im Bundesrat dann blockiert, das Ganze, was zur Folge hatte, dass ein Vermittlungsausschuss gebildet wurde und dort wurden dann jetzt so viele Kompromisse, oder das heißt so viele, ein paar entscheidende Kompromisse gemacht. Im Wesentlichen ging es um die Schonzeit, sprich, dass man eine gewisse Zeit sanktionsfrei auf jeden Fall ist, wenn man dieses Bürgergeld bekommt. Da hat die CDU gleich wieder gesagt, nein, sanktionsfrei, das kann ja überhaupt gar nicht sein. Es muss vom ersten Tag an Sanktionen geben, wenn die Leute nicht einen scheiß Job annehmen, den sie im Kern gar nicht wollen, dann muss denen Geld abgezogen werden, weil ansonsten arbeiten nachher die Leute hier in Deutschland nicht mehr, wenn sie einfach Geld vom Staat kriegen, wo alle, die von Psychologie ein bisschen Ahnung haben, wissen, das ist ja völliger Mumpitz und auch sämtliche Studien auch ergeben haben, dass das überhaupt gar nicht
alleine
stimmt.
Alleine die Wirtschaftslage, alleine die, es gibt nicht ausreichend Jobs, um diese ganzen Menschen in Jobs zu vermitteln. Auch wenn es so viele Scheißjobs geben würde, dann wären immer noch nicht Scheißjobs genug da, damit jeder einen Scheißjob ausführen kann. Dann muss der Staat Jobs schaffen.
Mhm. Zum Beispiel. Mal ganz abgesehen davon, dass ich ja halt auch nicht jeden einfach in jeden Job stecken kann. Also man muss ja auch bestimmte Befähigungen haben für bestimmte Jobs.
Ja.
So, und ich kann auch jemanden, der jetzt keine Ahnung was studiert hat und arbeitslos geworden ist, und wenn dann das Arbeitsamt sagt, Mensch, wir haben hier einen super Job für dich, ist hier Toilettenputzer am Marktplatz, sonst irgendetwas, dass man dann nicht sagt, so, ach geil, mein Traumjob, da habe ich immer schon drauf gewartet, kann ich irgendwo auch nachvollziehen.
Ja, voll, klar, vor allen Dingen, wenn du Akademiker bist. Also
ja, nein, das war jetzt ja nur ein Beispiel.
Ja, aber das ist ja auch
steht ja jedem zu. Es steht auch jedem zu, auch zu sagen, nee, den Job möchte ich nicht machen. Ich meine, wir alle, haben wir uns auch schon öfters drüber unterhalten, wissen, was das mit einer Psyche machen kann, wenn ich in einem Job arbeiten muss, der mir überhaupt gar keinen Spaß macht und auf den ich überhaupt gar keinen Bock habe.
Da wären wir wieder bei Artikel 1 Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ja, und ich meine, das ist jetzt kein Thema für die Sendung, aber ich habe gerade diese Woche ein Webinar besucht, wo es ein bisschen um Gedächtnistechniken ging und so. Mhm. Und seit diesem Webinar kenne ich die ersten 10 Artikel des Grundgesetzes auswendig tatsächlich. Also nicht im genauen Wortlaut, aber ich weiß in der Reihenfolge, um was es in den ersten 10 Artikeln geht.
Hey.
Aber okay.
Tobi.
Also da, ja, zu, da
kannst
zurück
du mir ein bisschen was zeigen. Du.
Zurück zum Bürgergeld. Ich zeige es dir nachher, wenn wir fertig sind mit der Aufzeichnung. Zurück zum Bürgergeld. Das zweite ist das Schonvermögen. Da wurde irgendwie gesagt, dass 60.000 Euro für 2 Jahre Schonvermögen sind. Also die darf man auf der hohen Kante haben, wenn man Geld bezieht, ohne dass es angetastet wird. Und die CDU hat gesagt, nein. 60.000 Euro 2 Jahre, das ist ja viel zu viel Geld. Die Leute sind ja reich mit 60.000 Euro. Da machen wir mal schön 40.000 Euro und nur 1 Jahr. So, und nach 1 Jahr, dann müssen erstmal die 40.000 Euro verbraucht werden, bevor es Geld vom Staat gibt. Mhm. So, damit auch die Leute ja keine Altersvorsorge mehr haben oder ja, wenn irgendetwas passiert, sich das nicht leisten können oder so.
Ja, damit so
schön
dumm.
Die armen Leute auch arm bleiben und ja, die Gelder von den Reichen nicht angetastet werden, weil es muss ja auch alles finanziert werden irgendwie.
Ja, am Ende des Tages ist das ja auch ganz schlau, weil dann die Rentensysteme am Ende krachen werden.
Ne? Und Fotzenfritz hat sich wieder einen gefeixt und hat gesagt, wir von der CDU haben aber schön das, was da die Ampelregierung wollte, schön kaputt gemacht und jetzt müssen die nach unserer Pfeife tanzen nämlich.
Ja, weil die CDU leider Gottes die Mehrheit hat.
Naja, das ist ein Beschluss, der durch Bundestag und Bundesrat.
Ja, aber im Bundesrat
haben sie halt die Mehrheit und genau. Haben gesagt, nö, das blockieren wir hier. Sozialgerechtigkeit nicht mit uns.
Sehen wir nicht, bra.
Apropos Gerechtigkeit und so nicht mit uns, dann kommen wir zu unserer letzten Meldung, liebe Brainies. Ich muss an dieser Stelle schon mal sagen, sorry für alle, die es so gar nicht interessiert, aber wir kommen in diesem Monat um das Thema nicht herum, die Weltmeisterschaft in Katar. Mhm. Und ich will hier natürlich nicht über irgendwelche Fußballspiele oder Ergebnisse reden, das ist mir ehrlicherweise dieses Jahr selber völlig scheißegal, weil das für mich sowieso so eine totale Quatschveranstaltung ist, die da stattfindet.
Voll, oder?
Mal abgesehen davon, dass eine WM im Winter, das passt schon mal überhaupt gar nicht zusammen und dann, ja, in dem Fußballland Katar, natürlich, wer ist nicht Fan von irgendwelchen katarischen Vereinen? Zählt mal welche auf. Nein, erstmal hat's ja
Rage Mode on.
Erstmal hat's, bevor die WM begonnen hat, ja eine sehr interessante Doku auch auf dem ZDF gegeben, könnt ihr euch in der Mediathek auch angucken, richtig, richtig spannend und gut gemacht. Wo es ja unter anderem auch die Szene gibt, dass ein WM-Botschafter von Katar dort im Interview, als es um das Thema Homosexualität gesagt hat, ja, Homosexualität ist ja ein Schaden am Gehirn. Und dann so ein FIFA-Verantwortlicher das Interview abgebrochen hat, weil, oh nee, das ist ja nicht das Bild, was
ja, das war der katarische WM-Botschafter.
Einer von denen, genau. Dann ist es ja so, das Thema One Love Armbinde, dass die deutsche Nationalmannschaft protestieren wollte. Die FIFA hat dann mit Sanktionen gedroht und dann ist die Nationalmannschaft natürlich eingeknickt, so wie alle anderen Mannschaften auch, die das machen wollten. Ich glaube, England war noch mit dabei und Dänemark und so, die wollten ja alle protestieren und sind dann vor der FIFA eingeknickt, wo ich mir auch gesagt hatte, ey Leute, warum? Ja, was sollen die denn machen? Wollen die euch aus dem Turnier rausschmeißen, wenn es so viele Mannschaften sind, dann bricht die ganze Weltmeisterschaft zusammen, werden sie nicht tun. So, also von daher scheiß drauf. So, mal ganz abgesehen davon, was haben die Fußballer denn zu verlieren? So, also ich kann Geld, ein Stück
weit. Gage.
Ja, die haben doch eh genug.
Ja, so, aber noch mehr.
Ich weiß,
mehr
Thomas Müller hat zum Beispiel gesagt, ja, es kann ja wohl keiner erwarten, dass ein Fußballer, der sein ganzes Leben lang auf dieses Turnier sich vorbereitet hat, jetzt quasi freiwillig verzichtet. So den Lebenszweck, den man so hat, einfach sagt so, nö. Kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen? Ja, also lasse ich durchaus als Argument gelten. Ich will ja auch nicht unfair sein. So, das ist nun mal deren Job, das ist nun mal deren Leidenschaft. Und aber was krass ist, ist, dass es ja mittlerweile soweit ist, dass ob du jetzt den Fernseher einschaltest und Fußball guckst oder nicht, zu einer politischen Entscheidung geworden ist jetzt bei dieser WM. Was ich wiederum gut fand, ist, dass Rewe seinen Sponsorenvertrag mit dem DFB mit sofortiger Wirkung
auch
gekündigt hat und alle Einnahmen aus dem Sponsorenvertrag spenden will. Finde ich eine richtig coole Sache. Und ansonsten, weil ich gesagt habe, Quatschveranstaltung so. Da werden Fans gekauft, die bezahlt werden dafür, ins Stadion zu gehen. Hm. Die kriegen vorm Stadion Trikots überreicht und angezogen und sagen so, für diese Mannschaft bist du jetzt. Und die sind völlig verwirrt. Im Eröffnungsspiel hat man schon gesehen, dass dann Fans bei der gegnerischen Mannschaft, wenn die die Ecke hatten, oh, alles klar, wir müssen Stimmung machen. Ah, nee, ist die falsche Mannschaft und so. Die haben also überhaupt gar keine Ahnung. Dann, was auch so antidemokratisch ist, ist zum Beispiel, dass Fans aus dem Iran in Katar von der iranischen Geheimpolizei verhaftet worden sind, weil sie da irgendwie falsche Flaggen hochgehalten haben und sowas. Mhm. Und die iranische Nationalmannschaft zum Beispiel, die hat ja bei der Nationalhymne nicht mitgesungen, mhm, was bedeuten kann, dass sie und ihre Familien jetzt in Lebensgefahr sind im Iran. Mhm. Die Leute riskieren was und haben nichts gemacht. Und die deutsche Nationalmannschaft sagt, oh, die FIFA sagt, wir dürfen die Binde nicht tragen, sonst kriegen wir eine gelbe Karte. Naja gut, dann machen wir das mal lieber nicht.
Es ist halt schon sehr schwach, ne?
Es hat ja, Schmutz. Total.
Schmutz.
Totaler Schmutz. Ich fand's gut, dass Nancy Faeser, unsere Innenministerin, die ja dort im Stadion zu Gast war, die hat die One-Love-Armbinde getragen, mhm, und saß neben dem FIFA-Boss mit dieser Binde. Das fand ich ein ganz cooles Bild tatsächlich. Fand ich eine gute Sache, dass sie das gemacht hat. Und ich muss auch sagen, dass die deutsche Nationalmannschaft da auf dem Mannschaftsfoto, haben die sich ja alle den Mund zugehalten als Zeichen dafür, dass sie hier so einen Maulkorb bekommen haben. Mhm. Fand ich auch okay, aber insgesamt nicht nur das verloren gegangene Spiel, sondern insgesamt halt, was Stellungnahme angeht, eine echt schwache Performance von der Nationalmannschaft.
So. Aber was eine gute Performance hat, ist natürlich unsere Late Night Shadow Playlist, ja, und die werden wir euch jetzt um die Ohren hauen. Die Late Night Shadow Playlist ist die Playlist von uns für euch auf Spotify.
Sag mal, wo findet man die denn?
Also entweder folgst du uns auf Instagram und guckst dir die Highlights im Ordner Playlist und wichtige Links und klickst oben links auf Playlist öffnen. Oder du gibst in die Suchfunktion Late Machado Playlist ein bei Spotify. Und da findest du dann die Songs, die wir diese Woche auf die Playlist setzen. Tobi, was setzt du denn heute als deinen ersten Song auf die Playlist?
Als meinen ersten Song setze ich auf die Playlist von Daughtry das Lied It's Not Over.
Cool. Ich setze von Goose den Song Sunrise auf die Late Machado Playlist. Ein sehr fetziger Elektro-Techno-Song, der abgeht.
Yeah, voll mein
Ja, ich weiß, voll nicht dein Ding, ist mir aber auch voll Latte, ja, aber ist okay.
Alles gut. Und davon lebt ja unsere Playlist auch.
Genau, von Diversität.
So.
Die Diversifizierung der Musik.
Genau. Und jetzt möchte ich mit dir im zweiten Teil hier mal ordentlich einen ausdiversifizieren. Was hast du denn für ein Thema mitgebracht?
Ja, ich möchte heute mit euch über die Reden, also über die Klimakonferenz in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
Das ist passend.
Sharm
el-Sheikh.
Sharm el-Sheikh. So.
Das ist sehr passend. Also wenn ich höre, womit wir im ersten Teil aufgehört haben, mit einer Quatschveranstaltung und wir machen jetzt mit einer Quatschveranstaltung weiter, das passt doch total.
Klasse, oder? Ja. Wie gesagt, ihr habt es vermutlich mitbekommen, vielleicht aber auch nicht. In diesem Monat fand nämlich die UN-Klimakonferenz, kurz COP27, vom 7. bis zum 20. November im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Richtig?
Sharm el-Sheikh.
Ich kann das nicht aussprechen.
Nicht Schamha. Sharm el-Sheikh.
Das wird so geschrieben. Na, ist egal. So, wer jetzt nicht einordnen kann, wobei es sich bei der COP handelt. Keine Sorge, ich erkläre in meinem Beitrag genau, worum es sich handelt und gehe auch so ein bisschen darauf ein, was da passiert ist. Also die UN-Klimakonferenz oder auch auf Englisch United Nations Framework Convention on Climate Change ist eine...
Deswegen auch die Abkürzung COP.
Genau, richtig.
Hä?
Es ist eine Vertragsstaatenkonferenz, die sich mit dem globalen Klimaziel beschäftigt und hierzu Maßnahmen im internationalen Kontext verhandelt und dann halt auch festlegt. Ja, an der diesjährigen Konferenz nahmen mehr als 20.000 Teilnehmende aus über 190 Staaten weltweit teil. Mhm. Worunter sich auch ungefähr 90 Staatsoberhäupter und Regierungschefs befanden. Ja, das Motto der COP27 stand unter dem Motto Together for Just Ambitious Implementation Now, also zu Deutsch gemeinsam für eine gerechte, ambitionierte Umsetzung, und zwar jetzt. Primäres Thema war die Nachbesserung der weltweiten vereinbarten Klimaziele und konkret auch die praktische Umsetzung des Kohle-, Gas- und Ölausstiegs, der im Klimapaket von Glasgow oder der Klimapakt von Glasgow bei der letzten Klimakonferenz 2021 beschlossen worden war. Mhm. Ja, zwar
Ich glaube, ich will nicht zu viel spoilern, aber zusammenfassend kann man sagen, dass man sich entschlossen hat, wir tun mal nichts.
Ja, ungefähr, ne? Aber geht noch ein bisschen detaillierter. Ja, also zwar hatten bei der COP26 in Glasgow letztes Jahr einige Staaten höhere Ambitionen angekündigt. Nach wie vor klaffte aber eher eine erhebliche Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und aus diesem Grund lag auch der Mottofokus auf der sofortigen Umsetzung. Weil, Leute, ne, ihr habt selber mitbekommen, planetare Grenzen und so, da ist nicht so viel verhandelt mit Mutter Erde, dass wir noch mehr Methan und CO2 und Lachgas ausstoßen dürfen. Naja, was für Ziele wurden auf der COP behandelt? Aber
Lachgas ist doch gut. Lachgas, wenn wir alle fröhlicher.
Ja, das ist doch toll. Ne? Die Ziele, die auf der COP verhandelt wurden, kann man so in 5 Themenfelder untergliedern. Das eine ist Mitigation, da geht es um die Senkung der Treibhausgasemissionen zur Verhinderung einer Klimaerwärmung von über 1,5 Grad, also das, ja, was eigentlich das Hauptziel ist aktuell. Das zweite ist Adaptation, also die Anpassung zum Umgang mit den Folgen der globalen Erwärmung. Das dritte wäre Finance, also die Finanzierung von Klimaschutz und auch Ausgleichszahlungen für Klimafolgeschäden in Entwicklungsländern. Und das letzte Ziel oder der letzte Themenbereich wäre Collaboration. Und damit ist die Zusammenarbeit von Regierungen, NGOs und der Zivilgesellschaft und Wirtschaft gemeint. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, sind diese Ziele ein eigentlich Mindestmaß an Fokus, welchen wir einnehmen müssen, um unseren Planet zu schützen. Dies untermauert auch der Bericht der Weltorganisation für Meteorologie, kurz WMO, welcher am ersten Tag der COP eine vorläufige Fassung vorgelegt hat.
Ich muss da gerade mal dazwischengrätschen.
Ja, bitte.
Weil, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wir müssen den Planeten nicht schützen, wir müssen uns selber schützen, darum geht es, die Menschheit retten und nicht den Planeten retten.
Ja, das verstehen wir Menschen aber nicht, weil wir haben so tolle Gehirne, die Abwehrmechanismen entwickelt haben über die Jahrtausende hinweg, und das sorgt dafür, dass wir alle schön immer in andere Themengebiete reinstecken und nicht auf uns selber schauen. Ne?
Unfassbar, dass wir, und das ist nicht nur ein Umweltthema, sondern tausend Themen, über die wir schon geredet haben, dass wir Menschen quasi gerade auf dem Weg sind, uns selbst abzuschaffen.
Voll. Dementsprechend gut. Zurück zu diesem Bericht von der WMO. Die haben das am ersten Tag gedroppt und die Klimazustände, ja, die sind nicht gerade rosig. Dadurch hat sich natürlich der Druck nochmal erhöht. Dem Bericht zufolge waren die letzten 8 Jahre weltweit die heißesten Jahre überhaupt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ebenso hat sich der weltweite Anstieg der Meeresspiegel zuletzt verdoppelt, wie zu Beginn der 1990er Jahre. In der Arktis und in höheren nördlichen Breiten der Erde sind die Temperaturen besonders schnell gestiegen. In Europa in den vergangenen 30 Jahren durchschnittlich um mehr als ein halbes Grad Celsius pro Jahrzehnt. Das ist mehr als doppelt so schnell wie eigentlich im globalen Durchschnitt. Das ist schlecht für uns. Die Konzentration der wichtigsten Treibhausgase, ich habe sie schon am Anfang erwähnt, Kohlendioxid, Methan und auch Lachgas, haben 2021 einen neuen Höchststand erreicht. Bei Methan sei die Zunahme sogar so groß wie noch nie zuvor gewesen. Außerdem sind die Alpengletscher so stark wie nie zuvor am Abschmelzen. Von 1997 bis 2021 haben sie rund 30 Meter ihrer Eisdicke verloren. Und das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die den menschengemachten globalen Klimawandel auf und damit auch die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad einzudämmen, das ist kaum einzuhalten. Ehrlicherweise, also wenn wir so weitermachen, sorry Freunde,
ja, das, also dann ich aktuell, bin mir ziemlich sicher, das wird auch nicht passieren.
Aktuell verbrauchen wir, wie viel sind es, 1,75 Erden und würden, wenn wir so weitermachen wie bisher, 2050 meine ich es oder 2100, bei einer Endtemperatur von 2,8 Grad Celsius oder 3,8 Grad landen.
Ja, 3,8 Grad würde ja schon bedeuten, dass nur noch ganz wenige Regionen auf der Erde überhaupt bewohnbar sind.
Mhm.
Tatsächlich. Und auch 2,8 Grad würde ja, glaube ich, bedeuten, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber dass, keine Ahnung, 3 oder 4 Milliarden Menschen woanders leben müssten, als sie jetzt leben.
Ja, wie soll
weil
das
so alles rund um den Äquator halt nicht mehr bewohnbar wäre.
Das ist halt einfach absurd. Naja, wie ihr hört, ist also einiges in unserem Weltklima im Ungleichgewicht und das hat eigentlich die Staaten dazu veranlasst, zu tagen und ausführlich zu diskutieren, um schlussendlich die Klimaziele neu zu justieren. Aber was ist denn eigentlich in diesen Verhandlungen passiert? Beziehungsweise, ich mach's kürzer, was ist in der Abschlusserklärung eigentlich jetzt bei rumgekommen? In der Abschlusserklärung einigten sich die teilnehmenden Staaten vor allen Dingen auf den Aufbau eines gemeinsamen Fonds zum Ausgleich klimabedingter Schäden, der in Zukunft besonders stark von der Klimakrisen betroffenen Länder unterstützen soll. Und bis zum kommenden Klimagipfel in Dubai nächstes Jahr soll jetzt ein Komitee erarbeitet werden und da soll quasi verhandelt werden, wer diesen Fonds befüllt und wer daraus Gelder erhält. Offen ist aber immer noch, ob Industrieländer oder auch Schwellenländer wie zum Beispiel China in den Fonds einzahlen sollen oder nicht, weil die wollen sich nämlich schön rausziehen. Na?
Ich finde das so,
so dreist.
Das, nicht nur das, sondern ich finde so, unabhängig von welche Länder da jetzt was bezahlen oder beteiligt sind oder so, das ist jetzt erstmal scheißegal, aber dieser Grundgedanke, also was, die Aussage dessen ist ja, also, nee, schlauer Plan, lass mal lieber das, was wir kaputt machen, bezahlen, anstatt aufzuhören, was kaputt zu machen.
Mhm.
Wie bescheuert ist das denn?
Das ist dumm. Das ist halt der Sinn von Ausgleichszahlungen. Aber ich mache erstmal weiter. Zudem hielten sie einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohle fest. Eine Abkehr von Öl und Gas wurde jedoch nicht erwähnt. Ja, der Klimapakt enthält neben dem Aufruf zum Kohleausstieg auch die Forderung, ineffiziente Subventionen für Öl, Gas und Kohle zu streichen. Ja, viele Länder hatten auf dem Gipfel den Ausstieg aus fossilen Energien gefordert. Das ist allerdings am Widerstand von Ländern wie zum Beispiel Saudi-Arabien gescheitert.
Ja, Entschuldigung, dass ich da an dieser Stelle gerade so lache. Ein Beispiel, was wir, ich glaube, in der letzten Monatsrückblicksendung schon hatten.
Mhm.
Auf Deutschland bezogen, Ausstieg aus fossilen Energien, genau. Deswegen werden bei uns in Deutschland auch Windräder abgerissen, um die darunterliegenden Kohlevorkommen abzubauen.
Mhm. Ja, macht Sinn. Ja, macht doch Sinn.
Man
muss doch da dran kommen.
Da fällt mir nichts mehr zu ein.
Nein, mir auch nicht. Das ist dumm. Aber ist ja auch egal. Kommen wir zurück zu dem Abschluss, zu der Abschlusserklärung. Außerdem bekannten sich natürlich auch Länder in der Abschlusserklärung 2021 dazu, dieses gemeinsame Ziel der Erderwärmung bei 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu stoppen. Ja, allerdings droht an diesen Punkten der Klimagipfel, um ehrlich zu sein, zu scheitern, da viele Staaten eine schnelle CO2-Reduktion ablehnen. Die wollen erstmal noch in fossilen Energien bleiben, weil sie keine Investitionen in Erneuerbare tätigen möchten. Also dumm.
Ja, und das ist unter anderem ja ein Grund, weswegen ich auch eben gesagt habe, ja, 1,5 Grad Ziel, ciao.
Ja.
Niemals.
Was auch ciao ist, ist dann halt auch, dass die Staaten dazu aufgefordert wurden, bis zur nächsten Klimakonferenz 2023 ihre nationalen Klimaschutzpläne nachzubessern. Ja, ist aber nicht verpflichtend, das ist freiwillig.
Ja,
ne?
Natürlich.
Ja, also wie ihr euch vorstellen könnt, reicht das vorne und hinten nicht und das Ganze ist ziemlich unkonkret, wodurch halt auch Schlupflöcher offen bleiben bis zum Get-No, die Staaten nutzen können, um fossile Brennstoffe weiter zu nutzen und auch immer noch ihre Industrie weiter zu befeuern. Das sieht auch die EU und auch die Vereinten Nationen sehen es ähnlich, weshalb die natürlich die Verhandlungsergebnisse stark kritisiert haben und als unzureichend betitelt haben. Aber ehrlicherweise sind wir in unserer EU auch nicht gerade besser, wenn wir uns angucken, dass wir gerade LNG-Terminals hier fördern bis zum geht nicht mehr, dass wir nicht darauf setzen, die Erneuerbaren auszubauen, dass wir Geld in die Forschung investieren, um weitere Möglichkeiten zu finden, um Technologien beispielsweise, vielleicht auch in der Atomkraft ein bisschen weiter voranzubringen. Es gibt ja so Kernreaktoren, die erforscht werden, die mit Atommüll befüttert werden und daraus dann die Restenergie ziehen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Hat sich zumindest vielversprechend angehört. Ja, das war es auf jeden Fall erstmal zur COP. Und was dabei rumgekommen ist, ist ziemlich enttäuschend. Also ich setze keine Kinder in diese Welt.
Nee, das Problem ist ja auch, und da haben wir, glaube ich, auch schon vor mittlerweile kann man das ja so sagen, da haben wir, glaube ich, auch schon vor ein paar Jahren drüber gesprochen in unserem Podcast, dass wir in einer Welt leben, auch aufgrund der Globalisierung natürlich, wo es total viele, also man spricht ja immer von Problemebene und von Entscheidungsebene.
Ja.
So. Und die Probleme, mit denen wir uns rumschlagen, befinden sich auf einer Problemebene, auf der es keine Entscheidungsebene gibt. Sprich, wir haben ein globales Problem, aber die Länder müssen alle einzeln für sich selber entscheiden im Endeffekt. Das sind die Regierungen der einzelnen Länder. Wir haben also auf der globalen Ebene keine Instanz, die eine Entscheidung treffen kann und alle Länder dazu verpflichten kann, das zu tun. So, und das ist in der heutigen Zeit tatsächlich ein Problem. Und wenn nur einige Länder was machen und andere, gerade sehr große Emittenten, andere Länder machen nichts, das macht halt keinen Sinn. Also um das Bild ein bisschen kleiner zu machen, damit das vielleicht greifbarer wird, das wäre, als wenn ihr in ein Schwimmbad geht und da ist ein Schwimmbecken und dieses Schwimmbecken ist in zwei Teile geteilt, nämlich in Pinkler und in Nicht-Pinkler. Macht auch keinen Sinn.
Nicht wirklich. Ja. Freunde, wie ihr hört, macht nicht alles so viel Sinn, aber das war es jetzt erstmal von der COP.
Ja, aber da knüpfe ich ja im Prinzip fast dran an mit dem Thema, weil ich wollte mit dir nämlich über etwas reden. Ich will da gar nicht große Vorträge halten, sondern ich möchte mit dir reden über die letzte Generation.
Spannendes Thema.
Ja, die ja so aus meiner Sicht laienhaft erklärt quasi aus der Fridays for Future Bewegung hervorgegangen ist, quasi eine Weiterentwicklung vielleicht ist. Ich vermeide ganz bewusst das Wort, was so Populismus geile Politiker gerne benutzen, also ein radikalisierter Flügel. Tatsächlich gab es ja auch schon Politiker, ich glaube auch aus Reihen der CDU, die Leute der letzten Generation als Klima-RAF bezeichnet haben und so. Alle von euch Brainies, die auch schon ein bisschen älter sind, so wie ich, erinnern sich vielleicht noch ein bisschen dran, was das für eine Zeit war, RAF und so. Und das, was die letzte Generation macht, hat nun mal überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was die RAF gemacht hat, beispielsweise. Ja, aber grundsätzlich wollte ich dich mal fragen, du hast das ja auch so ein bisschen mitbekommen, wie darüber diskutiert wird, über das, was die letzte Generation so macht. Und da wollte ich mal wissen, wie guckst du denn da drauf?
Also schlussendlich, es ist eine Protestbewegung. Die Protestbewegung sorgt dafür, dass Aufmerksamkeit generiert wird. Grundsätzlich tun die ja nichts aktiv irgendwie, um das Klima zu verändern. Also die gehen nicht, klingeln nicht an Häusern und sagen den Leuten, Alter, hör auf, deinen Kamin zu befeuern und dreh die Heizung runter, sondern sie kleben sich auf der Straße fest, um zu zeigen, ey, Alter, ihr
und schmeißen Kartoffelpüree auf Kunstwerke.
Ja, also das ist eigentlich
schon. Oder Tomatensuppe oder sowas.
Es ist für mich einfach nur reiner Aktionismus, um Aufmerksamkeit zu generieren für ein Thema. Das funktioniert.
Ja.
Und das ist ziviler Ungehorsam und das funktioniert. Und soweit es kein Menschenleben gefährdet, finde ich das okay. Wir haben aktuell diese Debatte mit der Dame da in Berlin, die gestorben ist, wo die
ja gut, da ist aber ja klar, dass das damit gar nichts zu tun hat.
Hat es auch nicht. Also, und da bin ich halt auch so, warum wird das aktuell wieder in einen Topf geworfen?
Also da vielleicht auch nochmal, wer es nicht so richtig mitbekommen hat, es ist ja tatsächlich im Zuge einer Aktion der letzten Generation, da gab es eben halt einen Stau und so weiter und so fort und da ist an einer anderen Stelle ein Unfall passiert, wo eine Radfahrerin, glaube ich, von einem LKW überrollt wurde und die Rettungskräfte mit Spezialfahrzeug und so sind aufgrund der Staus nicht schnell genug an diese Unfallstelle gekommen und diese Frau ist dort verstorben. Jetzt hat aber die Notärztin, die dort vor Ort war, hat gesagt, dieses Spezialfahrzeug hätte auch überhaupt gar nichts genützt und so. Der Frau war einfach nicht mehr zu helfen. So, das ist manchmal so. Die Gegner von der letzten Generation, vor allen Dingen auch die politischen Gegner, CDU und so weiter und so fort, die haben das natürlich gleich wieder genommen. Ja, also wegen denen ist die Frau halt gestorben, was überhaupt gar nicht stimmt.
Aktuell finde ich das auch sehr kritisch, wie die CDU versucht,
ja, Populismus zu betreiben.
Das sind halt Fake News, die die auch benutzen. Ja, also ich gucke mir den Lindemann an, der hat halt auch mit falschen Zahlen argumentiert. Das ist das eine mit dem Bürgergeld. Dann, dass er das jetzt auch nutzt und Friedrich Merz auch, um diese Aktivisten da irgendwie in Haft weiterhalten zu wollen. Also das ist ja in Bayern aktuell der Fall mit den 30 Tagen Haft. Ja,
da will ich vielleicht auch mal ein bisschen Hintergrund, weil das finde ich nämlich eigentlich fast die krasseste Sache an diesem ganzen Thema. Es geht nämlich, im Juristendeutsch heißt das, um das sogenannte Präventivgewahrsam, so nennt sich das. Eine Regelung dazu gibt es in allen Bundesländern tatsächlich. Also da ist Bayern nicht, also die Polizei hat in allen Bundesländern die Möglichkeit, Leute präventiv einzusperren, um die Begehung von Straftaten zu verhindern. Nee, das ist in jedem Land unterschiedlich geregelt.
Landesrecht ist das
und geregelt? Die Polizei ist Ländersache, genauso wie Bildung, Föderalismus.
Ja, okay, klar.
Und die Polizeigesetze sind Ländersache. Jedes Bundesland hat sein eigenes Polizeigesetz.
Das ist ja funny.
Und so geht diese Präventivgewahrsam geht von einem Tag in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel bis 14 Tage in Sachsen und Baden-Württemberg. Alle anderen bewegen sich dazwischen, außer Bayern. Da geht das bis zu 2 Monate. Und Präventivgewahrsam bedeutet, dass Leute ohne irgendein Gerichtsverfahren eingesperrt werden können. Bis vor kurzem war es in Bayern sogar so, dass die in diesem Fall noch nicht mal einen Anwalt oder so gestellt bekommen haben, sondern einfach weggesperrt wurden, ohne dass irgendein Richter darüber schaut oder sonst irgendetwas. Etwas, was in meiner Meinung nach in der Demokratie überhaupt nichts zu suchen hat.
Verstößt das nicht gegen Artikel 20 Grundgesetz?
Das kann ich dir nicht sagen, ich kenne nur die ersten 10
oder Artikel 103. Ich bin gerade am Überlegen, weil es gibt einen Paragraph, der sagt, keine Strafe. Ist ja auch egal.
Nee, komm. Genau, wir wissen es jetzt nicht. Und allgemein ist im Moment auf der politischen Ebene ja die Diskussion, ob man eben halt solche Klimaprotestierer härter bestrafen soll und mehr Freiheitsstrafen und so weiter und so fort. Mittlerweile gibt es glücklicherweise auch einige Richter aus Berlin und Schleswig-Holstein, die den Protest als gerechtfertigt ansehen und da Klagen oder Forderungen auch der Politik oder Klagen des Staates, wie auch immer das da abläuft, halt abgewiesen haben und gesagt haben, das ist rechtens, was die da machen und das ist vollkommen in Ordnung, weil fordern, nie ist irgendwas passiert, dann müssen meine Forderungen natürlich irgendwann verstärkt werden und Demonstrationsrecht und so weiter und so fort, Protestrecht, das haben wir ja alles, sind ja glücklicherweise eine Demokratie und das finde ich gut, dass es da eben halt auch solche Richter gibt, aber ich finde es schwierig. Grundsätzlich finde ich das gut, was sie machen, weil es ist ja tatsächlich so. Fridays for Future seit Jahren macht darauf aufmerksam und es passiert nichts. Das muss man ja wirklich unterm Strich sagen. Diese Klimakonferenz war wieder ja ein sehr schönes Beispiel. Es passiert einfach nichts. Oder sagen wir, ich will nicht unfair werden, auch wenn ich heute so ein bisschen im Rage-Modus bin, aber es passiert fast nichts, sagen wir es mal
lieber so. Viel zu wenig.
Genau, darauf können wir uns gut einigen. Es passiert viel zu wenig und das, was passiert, passiert viel zu langsam. So, das ist ja das große Problem, was wir haben. Und dass da dann junge Leute, die noch eine ganz lange Zukunft vor sich haben, natürlich frustriert sind und sagen, okay, dann müssen wir unseren Protest irgendwie radikaler gestalten, kann ich total gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, wenn ich jetzt psychologisch zum Beispiel raufgucke auf das Ganze und weiß, dass es so etwas gibt wie Reaktanz, dann kann es natürlich auch passieren, dass Leute, die grundsätzlich auch sagen, ja, Klimaschutz wichtig und so weiter und so fort, jetzt anfangen und sagen, Alter, das nervt mich so, Klimaschutz interessiert mich nicht mehr, die sollen, das ist ja nur noch nervig. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Effekt, der nicht gut ist. Mhm. So, deswegen bin ich in einer Kleinigkeit da so ein bisschen hin und her gerissen, was ich davon halten soll, ob das wirklich zum Ziel führt, das bezweifle ich. Aber grundsätzlich finde ich das richtig und finde das gut.
Hm. Dito, darf ich gar nicht mehr zu sagen. Also wie gesagt, es ist zum Aufmerksamkeit generieren als bloßer Aktionismus sehr förderlich. Es bewirkt aber nichts.
Genau, noch zumindest nicht. Und ich glaube aber auch nicht, dass diese Leute, also ich habe ja jetzt auch schon mal Interviews mit dem einen oder anderen der letzten Generation gesehen und muss sagen, das sind keine bescheuerten Radikalinskis oder sonst irgendetwas, das sind eigentlich ganz vernünftige Leute. So, von daher kann ich da nicht verstehen, dass die Regierung jetzt irgendwie überlegt, da müssen wir aber juristisch und irgendwie und bla bla bla. Nee. Protest. Ihr solltet euch vielleicht mal überlegen, was für die Umwelt zu tun.
Ja, und da sind wir auch schon wieder bei, wie unser Bundestag oder das, was da gewählt wird, verteilt ist, dass das überwiegend Juristen sind und eigentlich wenig, die für mich zumindest nicht,
ja, es ist einfach
die Gesellschaft repräsentiert.
Für mich sind die alle, was solche Themen angeht, also nicht alle, ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber
ne, überwiegend
sind lebensfremd. Hilflos, machtlos, ratlos, verzweifelt, so aus tausend Gründen. Weil letzten Endes, so ehrlich muss man auch mal sein, vielleicht auch so ein kleiner Backlash zu unserer Duologie von letzter und vorletzter Woche. Der Klimaschutz, den wir bräuchten, ob jetzt global oder nur auf unser Land bezogen, sei mal dahingestellt, ist halt in dem Wirtschaftssystem, was wir haben, nicht zu machen. Nee. Das so. Und ein System werden wir aber leider nicht verändern, sehe ich noch nicht. Also es scheint so zu sein, wir haben auch vor Jahren schon mal darüber geredet, jetzt was tun oder warten, bis die Katastrophe kommt. Anscheinend haben wir uns dafür entschieden zu warten, bis die Katastrophe kommt. Und das kann ich immer nicht verstehen, weil das ja völlig irrational ist. So.
Was auf jeden Fall nicht Playlist. Irrational ist, ist nämlich unsere Late Machado Playlist und die kriegt ihr jetzt das zweite Mal. Ich mach's kurz und schmerzlos. Tobi, was setzt du im zweiten Teil auf die Late Machado Playlist?
Ja, der Name der Band passt zu meiner Stimmung heute in der Sendung. Ich setze von Rage Against the Machine das Lied Bulls on Parade auf die Playlist. Rage.
Ja, ich setze heute von Matzen den Song Du schreibst Geschichte auf die Late Machado Playlist. Und damit sind wir im dritten Teil und jetzt geht's um die Wurst. Eigentlich geht's jetzt erstmal
um die Würste als erstes. Um
die AfD.
Ja, ich sage ja um die Würste, also in der Partei. Also die AfD-Infobox ist wieder am Start. Heute nur mit einer einzigen, einsamen, kleinen Meldung aus Sachsen-Anhalt in diesem Fall. Im Landtag von Sachsen-Anhalt wurde darüber debattiert, ob man die Maghreb-Länder zu sicheren Herkunftsländern erklären könne, weil dort Homosexuellen immer noch Gefängnisstrafen drohen. Das hat einen AfD-Abgeordneten, namentlich Andreas Gehlmann, dazu veranlasst, da im Plenarsaal zu rufen, das sollten wir in Deutschland ganz genauso machen.
Spaß. AfD.
Ja. Und damit auch AfD-Infobox Ende.
Kommen wir zu den Good News.
Ja, endlich mal was Angenehmes.
Endlich mal was Angenehmes. Ich starte vielleicht erstmal mit einer kleinen Jobempfehlung. Ihr alle kennt wahrscheinlich die App Too Good To Go. Dort,
erklär mal kurz.
Dort können sich Geschäfte anmelden und sagen, Freunde, nach Ladenschluss haben wir die restlichen Lebensmittel des Tages gesammelt und die können wir am nächsten Tag nicht verwenden. Für einen schmalen Taler lassen wir die euch und ihr könnt die hier abholen. Das machen zum Beispiel Alnatura, Edeka, Rewe, jeweilige gastronomische Betriebe. Da kannst du dann Sandwiches zum Beispiel holen vom Tag, die halt am nächsten Tag nicht verkaufen können. Oder beim Bäcker, Brötchen, Brot, whatever. Und wenn ihr jetzt Bock habt auf einen nachhaltig sinnvollen Job mit richtig dick Purpose, dann könnt ihr bei Too Good To Go tatsächlich Sales Manager werden oder Sales Managerin. Schaut euch dazu einfach nur mal auf der Seite von Too Good To Go um. im Bereich Karriere und bewerbt euch, wenn ihr Bock drauf habt. Das ist ein Good Job oder der Good Job der Woche.
Dann mache ich mal weiter mit einer Sache, die so ein bisschen, ja, wo ich auch so ein bisschen wieder sagen kann, ha, fuck my brain, der prophetische Podcast. Es geht auch mal wieder um das Thema Klimaschutz, alternative, nachhaltige Energien und so weiter und so fort. Und da hatten wir, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, aber wir haben in den Sendungen ja öfters schon mal so Dinge, die man machen könnte. Solarmodule, wo kann man die überall aufstellen und sowas. In Freiburg, die haben sich das, was wir gesagt haben, zu Herzen genommen und bauen jetzt den ersten überdachten Solarradweg Deutschlands. Was natürlich total schön ist, weil wir haben eine ohnehin schon versiegelte Fläche, die nicht extra versiegelt werden muss. Die wird überdacht mit Solarpaneelen, da können wir Energie gewinnen. Die Radfahrer, die da drunten da durchfahren, fahren so ein bisschen im Schatten. Ist besonders im Sommer natürlich auch angenehm und so. Also auch, was heißt auch hier, also im Prinzip eine Win-Win-Situation, wenn man so will.
Total,
vollkommen. Und das könnte man natürlich auch noch ausdehnen auf ganz alle. Ich meine, wie viele Parkflächen haben wir denn bitte in Deutschland, die man alle mit Solar überdachen könnte?
Das ist schon sehr, sehr geil.
Auf jeden Fall.
Ja, damit sowas bewirkt werden kann, braucht man aber auch immer eine Wählermehrheit, damit die richtigen Leute ins Parlament kommen, vor allen Dingen aber auch in das Europaparlament. Und es ist so, dass der Bundestag einen Gesetzesentwurf zugestimmt hat, bei dem das Mindestalter bei den Europawahlen auf 16 Jahre gesenkt werden soll. Und das hilft ja gerade uns in der jüngeren Generation, dass wir die Entscheidungen mit beeinflussen können. Das ist doch mal eine gute Sache.
Auf jeden Fall. Ich gehe mit meiner zweiten Good News-Meldung in die Niederlande. Und es geht so ein bisschen um das Thema Seefahrt. Wir wissen ja, logistisch gesehen, ne, Containerschiffe und so weiter und so fort, großes Thema, auch umweltmäßig ein großes Thema. Und es gibt so einen Typen in den Niederlanden, der gesagt hat, ich mache jetzt mal auf neuer Begriff auf Retro-Future, was richtig cool ist. Und der lässt jetzt das erste, den ersten Segelfrachter bauen. Mhm. Also große Frachtschiffe, die auch Container transportieren können, die aber segeln. So wie es eben halt früher mal war. Das wird ein großer Dreimaster, das erste Schiff. Wie alle anderen Schiffe ist das natürlich auch teuer, überhaupt gar keine Frage. Aber das nimmt sich, glaube ich, mit den herkömmlichen Schiffen nicht viel vom Preis her. Und finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, weil wenn ich das wirklich erschaffe, mit Segeln hin und her zu fahren über große Strecken, so wie das tatsächlich ja früher schon mal gewesen ist, dann kann das erstmal nur gut sein für die Umwelt.
Das ist auf jeden Fall gut für die Umwelt. Klasse. Was vielleicht nicht nur gut für unsere Umwelt ist, aber gut für unsere Gesundheit ist, dass die erste Antikrebspille quasi jetzt erfunden wurde. Oder es gibt ein neues Antikrebsmedikament. Das heißt AOH1996 und das Medikament soll gegen Brust, Eierstock, Haut, Lungen und Prostatakrebs helfen. Ja, es ist halt so, dass der erste Patient jetzt diese Pille bekommen hat und vielversprechende Ergebnisse sich gerade zeigen. Es werden natürlich weitere Studien gemacht. Ne? Die Studienergebnisse sollen bis 2024 umgesetzt worden sein. Aber so wie es aussieht, geht das in die richtige Richtung.
Wäre doch mal sehr schön. Gute Sache, denn wir alle wissen ja, Krebs ist ein Hurensohn.
Ja, und Krebs ist allgegenwärtig tatsächlich. Also.
Jo, von Krebs nach Thüringen. Nicht nach Thüringen, was erzähle ich denn? Nach Tübingen.
Super. So.
Nach Tübingen. Und Tübingen hat mit Thüringen jetzt ja überhaupt nichts
zu
tun.
Zu dem Palmer.
Ja, genau, um den geht es tatsächlich auch so ein bisschen. Nein, also indirekt geht es um ihn, weil man mag ja ansonsten halten von ihm, was man will, aber was ich ihm zugute halten muss, ist, dass er in manchen Sachen ja durchaus vorbildlich auch mal zeigt, wie Politik auch funktionieren kann. Und so hat er, ist auch wieder ein Umweltthema, hat er in Tübingen dafür gesorgt, dass die öffentliche Straßenbeleuchtung und so nicht nur ausgewechselt wird mit LEDs, sondern auch mit Bewegungsmeldern ausgestattet wird. Und ich als Fußgänger zum Beispiel, wenn ich einen Gehweg entlang gehe, die Straßenlaterne, an der ich vorbeigehe und eine dahinter, eine davor immer an ist und wenn ich mich weiter bewege, gehen die halt hinter mir aus und die vor mir gehen dann an, um eben halt Strom zu sparen.
Finde ich voll die gute Sache.
Das finde ich eine ganz wunderbare Sache. Das ist mal eine Sache, wo man sagt, so die Technik, die wir zur Verfügung haben, die kann auch richtig gute Sachen.
Der hat auch die Autobahnauffahrt, ne? Da sind ja diese Autobahnohren, nennt man das ja, die hat er mit Solar bestückt. Da sind wir auch wieder. Was könnte man bestücken? Kreisverkehre. Warum packt man da nicht Solar drauf?
Ja, klar.
Ne, alleine so ein Bums, das ist doch mal was.
Ja. Definitiv. Und ja, und damit sind wir mit den Good News auch durch. Damit sind wir mit den eigentlichen Themen der Sendung durch.
Genau.
Jetzt nehmen wir uns aber natürlich noch mal kurz ein paar Minuten, weil wir ja die letzte Sendung vor der Winterpause machen.
Exakt.
Und Noah hat es ja vorhin auch schon gesagt, natürlich, das kennt ihr ja von uns auch schon, wird es auch dieses Jahr einen Adventskalender geben. Und der wird, wie sich das gehört, auch am 1. Dezember starten und trotzdem ein bisschen anders sein, als es in den letzten Jahren war. Wieso ist der anders?
Ja, bei diesem Adventskalender werdet ihr nicht jeden Tag ein Türchen bekommen.
Nein, das ist ja ein Skandal.
Skandal. Sondern ihr werdet eine, ja, ich sage mal, Geschichte verteilt auf ein paar Tage im Dezember hören und das glaube ich eigentlich an jedem Montag und jedem Freitag, weiß nicht so ungefähr.
Ich sag mal so, lasst euch einfach mal überraschen.
Lasst euch
und überraschen. Verfolgt uns bei Instagram und haltet Augen und Ohren offen, dann kriegt ihr das schon mit, wann die Türchen befüllt sind und geöffnet werden wollen. Es sind, glaube ich, insgesamt, weiß ich jetzt gar nicht, 8 oder 9 Türchen auf den Dezember verteilt, die wir haben werden. Und auf Instagram werden wir an den Tagen, wo es nichts Neues gibt, weil wir ja so schwierige Zeiten haben, werde ich auf Instagram in unserer Story an den Tagen immer was Lustiges posten, dass ihr ein bisschen Unterhaltung auf jeden Fall auch habt und das so als Ersatztürchen sehen könnt. Und alle paar Tage, wie gesagt, wird es dann auch etwas zu hören geben, was thematisch so ein bisschen zu tun hat auch mit unserer Philosophie-Serie, die über dieses Jahr läuft. Also es ist so ein bisschen philosophischer angehaucht, was wir dort erzählen werden. Und hoffen, dass euch das auf interessante Gedanken bringt während der Weihnachtszeit.
Auf jeden Fall. Freut euch drauf. Und in diesem Sinn wünschen wir euch jetzt schon mal so noch ein schönes restliches Jahr, könnte man ja schon so announcen. Und wir hören uns dann tatsächlich mit neuen Folgen im nächsten Jahr.
Im nächsten Jahr, wie das immer so klingt. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind wir für euch wieder da am 16. Januar,
meine ich. Genau, und dementsprechend wünsche ich euch ganz viele schöne Geschenke, einen tollen Weihnachtsbaum, ein schönes Silvester. Lauft ordentlich rein ins neue Jahr und bis dahin, adieu.
Adieu.